Also Abend am letzten Abend des Seminars, wenn wir nicht wirklich morgen noch den Abend daran hängen sollten, ist noch was Wichtiges, Interessantes für uns. Und zwar möchte ich mit euch zusammen aus dem Propheten Jeremia Kapitel 18 lesen. Und das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers, und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war, zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen, niederzubrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen und pflanzen zu wollen. Tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage: So spricht der Herr, siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und plane einen Anschlag gegen euch. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten. Aber sie sagen: Es ist umsonst, wir wollen vielmehr unseren Gedanken nachgehen, und jeder kann nach der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln. Das hat er dann gesagt, genau diese Worte hat er dem Volk mitgeteilt. Da sagten sie: Auf, lasst uns Anschläge gegen Jeremia planen. Denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch der Rat dem Weisen, noch das Wort dem Propheten. Auf, wir wollen ihn mit der Zunge schlagen und nicht achten auf alle seine Worte. Achte du, Herr, auf mich und höre die Stimme meiner Gegner. Punkt. Das ist ein relativ kurzer Abschnitt, noch nicht mal ein ganzes Kapitel, und hat eine ganze Menge über die Stimme Gottes in unserem Leben uns mitzuteilen. Zuerst, und ich möchte das einfach mal ein Stück auseinandergliedern, weil in dieser Zusammenstellung, wie wir das hier haben, es selten, vielleicht das eine einzige Mal in der Geschichte der Menschheit, zusammentrifft. Aber die einzelnen Teile, die begegnen uns immer wieder. Das Erste: Das Wort des Herrn, das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging. Der Prophet geht offenen Auges und offenen Herzens. Er hat eben ein Wort Gottes gekriegt: Geh in das Haus des Töpfers, dort werde ich weiter zu dir reden. Und dann geht er nicht etwa hin, hockt sich auf den Boden, macht die Augen zu oder starrt auf eine Kerze oder irgend so was und sagt: Nu Herr, nu sag doch mal was. Sondern wieder, wie immer, das Reden Gottes und unser selbstständiges Handeln gehen Hand in Hand. Er geht und muss dann nicht in irgendeiner Meditation versinken, sondern er geht und ist trotzdem mit allen seinen Sinnen bei sich. Und guckt, was passiert. Und sieht, wie diesem Handwerker gerade mal ein Ding missglückt. Und der formt das um, wer es mal gesehen hat, wird ein Stück Ton auf die Töpferscheibe gehauen, dann wird ihm mit den Füßen gedreht, und dann wird das so mit den Fingern geformt oder mit einem Stückchen Holz oder so, genau wie man es haben will. Und dann kann das passieren, dass man es ein bisschen zu weit ausgezogen hat oder der Ton war ein kleines bisschen zu feucht, und dann glitscht das zusammen. Und dann drückt der Töpfer das wieder zusammen und dann geht das ganze Ding von vorne los und dann wird eben keine Vase, sondern mit einem Topf draus. Weil er kennt ja seinen Werkstoff und wenn er merkt, zum Beispiel, das ist ein bisschen zu feucht für ein dünnwandiges Gefäß, dann muss er nicht den Ton erstmal 2 Tage in die Sonne legen und dass der wieder trocknet, sondern er macht einfach was anderes draus, was dann passt. Und Gott redet dort, während er das sieht, genauso kann ich das auch mit euch machen. Und gibt dann eine lange Beispielerklärung ab, wie er mit Völkern handelt, und das können wir auf Menschen übertragen, wie er mit Menschen handelt. Wie er Gericht ankündigt und dann die Reaktion des Menschen bestimmt, ob er bei dem Gericht bleiben muss, oder wenn er Segen ankündigt, ob er bei dem Segen bleiben kann, oder ob Gott das ändern muss. Was lernen wir hier draus?
Ja, dass es noch nicht vorbei ist, wenn jetzt Gericht gesprochen wurde. Also nicht unbedingt, dass man eben auch umkehren kann und es aber auch ins Gegenteil verkehren kann.
Richtig. Zwei Dinge kann man lernen. Das Reden Gottes ist nie das Letzte, sondern immer erst das Handeln, was dem Reden folgt. Und zweitens, Gott handelt niemals willkürlich. Im Mutwillen. Wie das heute manche Leute, nicht nur heute, auch damals, gerne manche Leute hätten da sagen, naja, Gott macht sowieso, was er will, ist egal, was wir tun. Ob wir gerecht sind, das hat keinen Unterschied, oder ob wir böse sind, das passiert sowieso, wie es eben passiert. Das stimmt nicht. Sondern, so wie ein Mensch sich entscheidet, so folgt das Handeln Gottes nach. Das ist eine ganz wichtige Sache. Gott handelt niemals willkürlich oder im Mutwillen. Sondern immer ist unsere Reaktion auf sein Reden das Entscheidende für sein Handeln. Und das Dritte, nachdem Gott das ausdrücklich erklärt, wie das ist, wie sich das verhält, lässt er dieses beispielhafte Handeln, was er angekündigt hat, nämlich Gericht anzukündigen, damit das Volk umkehrt, durch Jeremia direkt ausrichten. Rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr, siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und ich plane einen Anschlag gegen euch, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und bessert eure Wege und eure Taten. Präziser, genauer und freundlicher kann man es nicht sagen. Gott warnt und sagt, es passiert was ganz Schlimmes, wenn ihr nicht euer Leben ändert, euer Verhalten ändert. Aber sie sagen, es ist umsonst, wir wollen vielmehr unseren Gedanken nachgehen und jeder kann nach der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln. Ihr Lieben, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Jedenfalls nicht, ohne dass wir Schaden nehmen. Es geht nicht, dass wir unsere Gedanken gegen den Willen Gottes stellen. Das ist der Grund, warum uns gesagt ist, ein Mann des Frevels, also der bösen Tat, verlasse seine Gedanken. Wann verlässt man seine Gedanken? Dann, wenn man merkt, dass sie böse sind. Es gibt ja das, und ich denke, die allermeisten von uns kennen solche Zeiten, wo wir von bösen Gedanken regelrecht heimgesucht werden. Schneller als es uns lieb ist, schneller als wir denken können, kommen schon böse Gedanken. Und dann ist es oft eine große Katastrophe von führenden Christen, dass er sagt, oh weia, jetzt habe ich sowas Böses gedacht. Bestimmt bin ich jetzt verdammt. Bestimmt kommt jetzt das Gericht Gottes. Und hier sagt uns dieser Text, das stimmt nicht. Sondern diese Gedanken sollen wir verlassen. Nicht weiterdenken, nicht pflegen, nicht wiederholen. Sie kommen und wir blocken sie ab, dann haben wir es. Nein, diesen Gedanken denke ich nicht weiter. Nein, ich gehe diesen Gedanken nicht nach. Der kommt zwar, der Gedanke, aber ich verfolge ihn nicht. Denn das meint ihr nachgehen. Der Gedanke kommt, das ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn ich bösen Gedanken nachgehe. Und wenn wir uns mal die Mühe machen, unsere Gedanken zu prüfen, dann merken wir, dass es einfach eine Anstrengung bedarf, auch einem bösen Gedanken nachzugehen. Der mag von alleine kommen, aber der geht auch wieder von alleine, es sei denn, ich fange den an zu pflegen, zu hätseln, bewusst mich damit zu beschäftigen. Und das ist das, was der Teufel möchte, dass wir möglichst ohne Ende uns mit negativen Gedanken beschäftigen. Es gibt so eine Art, wie man Gläubige irre führt, dass man sagt, ach, du hast einen schlechten Gedanken, da musst du Buße tun. Und damit zwingt man den Menschen erst recht, sich mit solchem Mist zu beschäftigen. Gottes Wort sagt, verlasse, ohne das nochmal zu reflektieren, verlasse, ohne dich nochmal da in Schuldgefühle zu wälzen und dann fertig paniert auf das Höllenfeuer zu warten. Verlasse. Lass ab. Und denke, rede Gutes. Ich sage nochmal, ich habe das am Anfang dieser Woche schon mal betont. Wir werden böse Gedanken nicht dadurch los, dass wir uns vor Verdammnis darin wälzen, sondern dass wir Gutes tun. Ich habe einen bösen Gedanken, okay, ich nehme die Kartoffeln und schäle die und mache damit der Hausfrau eine kleine Freude. So kann man böse Gedanken überwinden. Ich schnappe meinen Besen und fege aus. Ich gucke, ob irgendwo die Betten überzogen werden müssen oder ein Staubsauger geschnappt. Solche einfachen Sachen, ihr Lieben, das hört sich jetzt vielleicht wie eine Veralberung an, aber das sind der praktische Weg, wie wir solchen zerstörerischen, dämonischen, verbrecherischen Gedanken am besten begegnen. Ja?
Um einen bösen Gedanken als böse zu erkennen, kann man sich da irgendwie so die Brücke bauen, wenn mir etwas leid getan hat. Dass dann eigentlich die Grüße schon da ist und dann, dass ich dann für Gott ja schon umgekehrt bin und mich deswegen dann nicht weiter verdammt.
Richtig. In dem Moment, wo ich merke, das war falsch, muss ich nicht mehr neu mich verdammen, sondern ich habe mich abgedammt und gehe den guten Weg weiter.
Kann mich Gott damit auch testen mit solchen Gedanken?
Ich glaube nicht, dass Gott uns damit testet, aber dass der Teufel uns damit testet. Das ist dessen Test. Der möchte, dass wir uns da drinnen verpfützen und dass wir da am besten auch noch was Böses tun. Denn dann hat er uns und dann kann er uns ordentlich anklagen und dann kann er uns das Leben so richtig mies machen, dass man zum Schluss gar nicht mehr leben mag. Richtig. Ja. Es gibt diesen, ich sag mal so, Wettbewerb zwischen Gott und dem Satan. Es ist Gottes Werk, wie er die Rebellion des Teufels dem selbst so richtig schlimm macht, indem er auf seine Leute verweist und sagt, hast du gemerkt, dass mein Knecht Hiob auf alles achtet, was ich ihm sage? Und das ist dem Teufel ein Stachel. Dass jemand freiwillig Gutes tut, ist für den Teufel unerträglich. Und dann versucht er natürlich, gegen solche Menschen zu hetzen. Aber wir müssen uns davon nicht überwältigen lassen. Und Hiobs Reden wahr. Wahrhaftig. Es war nicht alles klug, was er gesagt hat, aber es war wahrhaftig. Er hat seine gerechten Taten verteidigt. Für mich ist das ein sehr eindrückliche Rechtfertigung, wo es heißt, ich muss mal gucken, welchem Kapitel ist das? 31 oder so? Ja. Hier hält sein eigenes untatliches Handeln fest. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Wenn mein Schritt vom Weg abgebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt und an meinen Händen einen Makel geklebt hätte. Und wenn mein Herz sich wegen einer Frau hat bedürren lassen und ich an der Tür meines Nächsten gelauert hätte. Oder wenn ich missachtet habe das Recht meines Knechtes und meiner Magd in ihrem Rechtsstreit mit mir. Oder wenn ich geringen einen Wunsch verweigert habe. Oder die Augen der Witwe erlöschen ließ und meinen Bissen allein aß, sodass die Weise nichts davon essen konnte. Oder. So zählt ein ganzes Kapitel lang seine gerechten Taten auf. Und ich finde das beeindruckend. Das ist auch nicht schlecht. Das wird vor Gott nicht etwa gerügt. Sondern er hält fest an seiner Gerechtigkeit, auch in seinem Elend. Denn seine Frau hatte ihm geraten. Sogar seine Frau. Wenn es dir so schlecht geht, dann sag dich doch von Gott los und stirb. Es ist deswegen krass, aber verständlich, weil sie das Elend dieses Mannes nicht mehr ansehen kann. Und es wird deutlich, was für einen Frust diese Frau auf Gott hat. Die hat ja gesehen, dass ihr Mann ständig Gutes getan hat, für die Kinder geopfert hat. Und dann ist mit einmal alles weg. Er hat so viel Gutes getan. Vielleicht ist er mit ihr nicht in Urlaub gefahren und hat ihr wenig Aufmerksamkeit zugutekommen lassen. Und da war sie frustriert. Wenn Gott sowas zulässt, dann kann man sich auch von ihm absagen und dann stirbt man eben. Das zeigt, dass diese Frau sehr gefrustet war. Und Hiobs Antwort ist eine Antwort der Hingabe. Haben wir Gutes von Gott genommen, sollten wir Böses nicht auch nehmen? Und da sind wir beim nächsten Geheimnis von unserem Text, den wir hier bei Jeremia haben. Gott sagt, ich plane ein Unglück gegen euch. Und an anderer Stelle sagt er durch den Propheten, gibt es ein Unglück in der Stadt, was nicht von mir wäre? Oder an anderer Stelle, es gibt nichts, was nicht an Gott vorbei musste. Es gibt weder Gutes noch Böses, was nicht von ihm käme. Alles, das Gute, das Schwierige, das Schlimme, hat Gott zugelassen. Und es ist unsere Verantwortung, uns darunter zu beugen und zu fragen, Herr, hat es mit mir zu tun? Herr, ist dein Gericht gerecht? Wenn ich es auch nicht verstehe, ich gebe dir Zeugnis, dass das, was du tust, richtig ist. Dann sind wir auf einem gesunden Weg. Das ist was anderes als Fatalismus. Fatalismus, wisst ihr, was das ist? Genau, dass man blind dem Schicksal vertraut und sagt, naja, man kann ja sowieso nichts machen. Das ist Islam. Unterwerfung. Egal, was ich tue, Allah handelt doch, wie er gerade lustig ist. Ich kann nichts tun, was ihn irgendwie günstig oder ungünstig beeinflusst. Also, ich unterstelle mich ihm. Gott, der Allmächtige. Das ist Fatalismus. Da lohnt es sich auch nicht, Gutes zu tun, weil man kann sowieso nicht sicher sein, ob sich das lohnt. Dagegen sagt Gott, es gibt einen Lohn für euer Tun. Das Krasse ist, dass bei diesem Gott, der uns so in die Verantwortung hineinnimmt, Menschen eine Entscheidung treffen können, dass sie sagen, es ist umsonst, Wir wollen damit nichts wissen, davon nichts wissen. Wir wollen vielmehr unseren Gedanken nachgehen. Und jeder, der Verstocktheit, in der Verstocktheit seines bösen Herzens handelt. Wir wollen. Ihr Lieben, vielleicht ist es uns nicht bewusst, wenn wir Böses tun. Aber dahinter steht unsere Entscheidung. Wir wollen. Und dabei will Gott nicht. Und die Gipfel, oder der Gipfel der Bosheit ist, nachdem der Prophet ihnen das so gesagt hatte, wo Gott doch ihr Leben, ihre Rettung, ihre Umkehr will, wo es ausdrücklich heißt, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und bessert eure Wege und eure Taten. Bessert. Ja, ach, das ist so ein gnädiges Wort. Wisst ihr, was das heißt, bessert? Es muss noch nicht perfekt sein. Fangt doch an, dass es besser wird. Heute ein bisschen besser, morgen noch ein bisschen und so weiter. Bessert. Gott ist so gnädig. Der sagt nicht, und perfektioniert euer Tun, sondern bessert. Und es gibt so viele Beispiele, wie er schon ein geringes Maß an Umkehr honoriert. Guckt mal, 10 Leute hätten gereicht, 10 gerechte Leute hätten gereicht, um das Gericht von Sodom und Gomorra abzuwenden. Und wenn in der Nacht sich die noch hätten retten lassen, wenn noch die Schwiegersöhne Lots und deren Verwandte sich hätten herausretten lassen, wäre das Gericht noch ganz von der Stadt weggegangen. Er rennt ja noch rum und sagt, kommt raus aus der Stadt. Und er war in ihren Augen wie einer, der Scherze macht. Sag mal, Lot, du warst ja immer ein bisschen merkwürdig. Man merkt, dass du nicht von hier bist. Als seine Witze aus der Stadt raus. Fehlt dir was? Ist es nicht lustig hier? Und es kommen keine 10 Leute zusammen. Und es hätte gereicht, um das Gericht von der ganzen Stadt abzuhalten. Gestern oder vorgestern, gestern glaube ich, ist der Zerstörung Dresdens gedacht worden, vor 65 Jahren, oder? Jedenfalls vor einer ganzen Zeit, 64. Ja. Da fragt man sich, gab es da keine Gerechten? Waren da nicht genug Gerechte in dieser Stadt? Ich weiß von woanders, ich weiß die Stadt nicht mehr. Hermann Zeiss, ein Evangelist der ersten Stunde, ein Mann Gottes, der nach dem Krieg in Berlin, in dem zerstörten Berlin, wieder das Evangelium gepredigt hat, ein Mann der Zeichen und Wunder, hat in seiner Stadt, wo er war, Ohlig oder Ohligs, keine Ahnung, oder es ist ein Stadtteil von, keine Ahnung, Bielefeld, ich weiß nicht, irgendwo. Jedenfalls, wo er gewohnt hatte, war geplant, diese Stadt zu zerstören. Starke Bomberverbände auf dem Weg dahin. Und da ist dieser Mann rausgegangen, während alles in den Luftschutzkeller flieht, und geht dieser Mann raus mit erhobenen Händen und betet und sagt, Herr, halte du doch das Unglück und das Unrecht von dieser Stätte fern. Und Minuten später wird berichtet, Bomberverbände drehen in südwestliche Richtung ab. Keiner weiß warum. Irgendwo anders haben sie ihre Fracht abgeladen. Das ist gerechte Taten. Gott hört auf diese Dinge. Es hat zu der Zeit zu wenige, viel zu wenige gegeben, die ihre Hände ausgestreckt hätten für ihre Stadt, für ihr Dorf, in dem sie gewesen sind. Und zu Gott geschrien haben und sagt, Herr, erbarme dich. Erbarme dich der Leute, die nichts mit diesem Krieg zu tun haben. Versteht ihr, es ist ein Unterschied, ob jemand einfach das über sich ergehen lässt oder sagt, na, es ist nun mal so, ist ihr Schicksal, müssen wir mit durch. Oder der noch dagegen hält, guckt mal, Städte hier in unserer Umgebung. Graz an der Oder, Demmin, Hansestadt. Die sind zerstört worden, weil es Verrückte gab, die nach der Kapitulation dann noch auf die Eroberer geschossen haben. Dann haben sie die Städte dem Erdboden gleich gemacht. Ungerechte Taten. Nicht bereit zur Umkehr bis zum Gericht Gottes hin und nicht bereit zur Umkehr. Und haben ein Elend über ihre Stadt gebracht, was seinesgleichen sucht. Bis heute ist diese Stadt hier in der Nähe zerstört. Es hat den Kern verloren. Es ist komplett Garz. Es ist die gesamte, überall wo die Kirche mit ausgebrannt war, die gesamte Altstadt ist verbrannt und geschleift worden. Und gleicherweise die Hansestadt Demmin, wo dann in den nächsten beiden Tagen 400 Frauen in die Peene gegangen sind, weil sie vergewaltigt worden sind. 400 Frauen in einer einzigen Kleinstadt. Ja. Alle haben sich dort ertränkt. Weil die Stadt 3 Tage lang der Plünderung anheimgegeben ist auf höchsten Befehl, weil sie nach der Kapitulation den Stadtkommandanten erschossen haben oder vergiftet haben und haben die Leute, denen sie sich ergeben haben, diese ein, zwei fanatische Leute, haben danach dann noch diese Russenkommandanten umgebracht und dann wurde die Stadt zum Schleifen freigegeben. Ungerechtigkeit, die selbst im Gericht Gottes noch nicht in die Knie geht. Das ist für mich so ein Beispiel wie hier. Da sagten sie auf, lasst uns Anschläge gegen Jeremia planen, denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch der Rat dem Weisen, noch das Wort dem Propheten. Auf, wir wollen ihn mit der Zunge schlagen und nicht achten auf alle seine Worte. Da wird ihre Widerspenstigkeit noch theologisch begründet. Er warnt sie im Namen Gottes, aber sie halten dagegen. Die Priester sind ja hier bei uns in der Stadt und die haben das Gesetz. Und wir haben weise Leute und die wissen zu raten. Und wir haben selber Propheten und die haben das Wort Gottes. Und was war denn ihr Wort? Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Ja, das ist Jeremia 9. Die waren sich so sicher, dieser Stadt kann nie was passieren. Hier ist ja schließlich das Heiligtum. Hier ist doch Gott bei der Einweihung in seiner ganzen Herrlichkeit erschienen. Wie könnte jemals ein Feind das erobern? Kann gar nicht sein. Gott hat sich ja schließlich hier seine Wohnstätte auf der Erde erwählt. Und dabei zeugt dieser lebendige Gott längst und ultimativ gegen sie. Und sie wollen nicht hören. Zu weit geht die Verantwortung des Menschen. Und das bedeutet für uns, ihr Lieben, wenn, ihr erinnert euch, wir sind jetzt bei dem Teil, wo das Wort Gottes mittels Propheten weitergegeben wird. Wenn wir in solchen Dienst treten, denkt nicht, dass wir dann ständig offene Ohren haben werden. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Wenn wir wirklich das Wort Gottes verkündigen, dann werden wir zuerst mit den falschen Propheten zu tun kriegen, die sagen, den Schwachsinn, den braucht ihr euch nicht anhören, und sodann mit den Leuten, die nicht umkehren wollen. Das ist ein Fakt. Das ist prophetenlos. Und Jesus, der letzte und größte Prophet, weint über diese Stadt und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen wie eine Henne ihre Küchlein, aber du hast nicht gewollt. Die du tötest, die Propheten, und steinigst die, die zu dir gesandt sind. Das sind so Entscheidungen, die ein Mensch oder eine Stadt oder eine Region oder gar ein ganzes Volk treffen kann gegen Gott. Zum ewigen Schaden. Und das Peinliche ist, dass dieses Elend noch fromm, dass dieses Elend noch fromm begründet wird. Wir haben schon recht. Schließlich hat der Bischof das gesagt. Oder Kardinal so und so. Oder der Papst hat doch eine Enzyklika geschrieben. Und da verlässt man sich drauf und verlässt das Reden Gottes. Kapitel 23. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden, ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Und Vers 9. Über die Propheten. Gebrochen ist mein Herz in meinem Innern. Es zittern alle meine Gebeine. Ich bin wie ein Betrunkener und wie ein Mann, den der Wein überwältigt hat, vor dem Wort, vor dem Herrn und wegen seiner heiligen Worte. Denn das Land ist voll von Ehebrechern, denn wegen des Fluches vertrocknet das Land, verdorren die Weideplätze der Steppe, und ihr Lauf ist Bosheit und ihre Stärke ist Unrecht. Ja, selbst Propheten und Priester sind ruchlos. Sogar in meinem Haus habe ich ihre Bosheit gefunden, spricht der Herr. Darum wird ihnen ihr Weg sein wie schlüpfrige Stellen, ein Weg, auf dem sie in der Dunkelheit gestoßen werden und fallen, denn ich bringe Unheil über sie, das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Herr. Auch bei den Propheten Samarias habe ich Anstößiges gesehen. Sie traten im Namen des Baal als Propheten auf und führten mein Volk Israel irre. Aber bei den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen. Ehebrechen und in der Lüge leben. Und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jeder von seiner Bosheit. Sie alle sind für mich wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen über die Propheten. Siehe, ich will sie mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser tränken, denn von den Propheten Jerusalems ist Ruchlosigkeit ausgegangen über das ganze Land. So spricht der Herr der Herrscharen. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Das Gesicht ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Sie sagen stets zu denen, die mich verworfen haben: Der Herr hat geredet, ihr werdet Frieden haben. Und zu jedem, der in der Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie: Kein Unglück wird über euch kommen. Denn wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat auf sein Wort gelauscht und gehört? Ich habe diese Propheten nicht gesandt, und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet, und doch haben sie geweissagt. Hätten sie in meinem Rat gestanden, dann würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit seiner Taten. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen. Mir träumte. Wie lange noch? Haben die Propheten etwa im Sinn, sie, die Lüge weissagen und Propheten des Truges ihres Herzens sind? Beabsichtigen sie etwa, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen durch ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinen Namen über dem Baal vergaßen? Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was hat der Stroh mit dem Korn gemeinsam, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr? Und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert? Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die einer vom anderen meine Worte stehlen. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigene Zunge nehmen und sprechen, Ausspruch des Herrn. Siehe, ich will an die, die Lügenträume weissagen, spricht der Herr, und die sie erzählen und mein Volk ihrer führen mit ihren Lügen und mit ihrer Flunkerei. Ich habe sie nicht gesandt, und ihnen nichts befohlen. Sie nützen diesem Volk gar nichts, spricht der Herr. Und wenn dieses Volk oder ein Prophet oder ein Priester dich fragt, was ist die Last des Herrn, dann sage zu ihnen, ihr seid die Last, aber ich werde euch abwerfen, spricht der Herr. Und der Prophet und der Priester und das Volk, das sprechen, Last des Herrn, einen solchen Mann und sein Haus werde ich heimsuchen. So soll der sagen, jeder zu seinem Nächsten und jeder zu seinem Bruder: Was hat der Herr geantwortet? Oder was hat der Herr geredet? Aber das Wort Last des Herrn sollt ihr nicht mehr erwähnen. Denn die Last wird für jeden sein eigenes Wort sein. Denn ihr verdreht die Worte des lebendigen Gottes, des Herrn der Heerscharen unseres Gottes. So sollst du zum Propheten sagen, was hat der Herr dir geantwortet oder was hat der Herr geredet? Wenn ihr aber sagt, Last des Herrn, darum so spricht der Herr, weil ihr dieses Wort sagt, Last des Herrn, obwohl ich euch habe ausrichten lassen, ihr sollt nicht sagen, Last des Herrn, darum siehe, ich werde euch ganz vergessen und euch und die Stadt, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, von meinem Angesicht verwerfen und ich werde ewige Schmach auf euch legen und ewige Schande, die nicht vergessen wird. Dieses Wort Last des Herrn heißt heute wie?
Das ist ein
Fachjargon. Ich habe einen Eindruck, das ist unsere heutige Sprache. Ein Eindruck. Das ist dieser Scheiß. Nicht Gott redet, sondern ich habe einen Eindruck. Und es ist Gespinst, Hirngespinst. Nee, Herzensgespinst. Eigenes Herz statt Wort des Herrn. Wir kommen hier an ein überaus wichtiges Kapitel. Das kann man sich das ganze Kapitel fett anstreichen in der Bibel. Jeremia 23. Gegen zwei Menschengruppen wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Wir hatten vor einiger Zeit so einen Pastor. Er zieht von Gemeinde zu Gemeinde und zerstört die Gemeinde. Es ist ein Jammer und ich verstehe nicht, wie er von seinen Vorgesetzten nicht aus dem Dienst entfernt wird, sondern immer noch weitergereicht wird. Er geht immer dann, wenn eine Gemeinde zugrunde gerichtet ist.
Sprecht ihr euch da ab untereinander, Pastoren, und die Gläubigen, die Gemeinschaft?
Natürlich, es ist ja zu sehen und es ist ein Leiden. Und ich weiß, wie er in diesen Dienst gekommen ist. Es ist ein Stasi-Pfarrer. Einer, der vom Staat, es war ja auch das Theologiestudium zu DDR-Zeiten, in staatlicher Hand. Und man hat hier und dort Leute eingeschleust, um damit die Kirche zu unterwandern. Nun ist die Sache ja längst vorbei. Das ist ja lange schon hinter uns. Aber diese Leute, wenn sie denen ordiniert waren, haben ja ihre Rechte nicht verloren. Und sie ziehen von Gemeinde zu Gemeinde und zerstören. Und es hat mit solchen Dingen zu tun. Ehebruch und in der Lüge zu leben. Wo sowas ist, wird eine Gemeinde zerstört. Heute ist das alles gesellschaftsfähig. Früher wurde ein Pfarrer, der ein Ehebrecher war, aus der Gemeinde genommen und an eine andere Stelle versetzt und er konnte nicht mehr die Gemeinde leiten. Da hatte man noch ein Gespür dafür. Heute ist das längst selbstverständlich, dass diese Sache einfach weitergetrieben wird. Und wo immer solche Leute hinkommen, so sagt es das Zeugnis der Schrift und so ist es, Land auf, Land ab zu beobachten, werden Gemeinden zerstört. Und es kümmert niemanden mehr heute. Man nimmt das einfach so hin. Und ich sage das, dass man das wieder nicht umdreht, es gibt Gründe für Scheidung, aber es gibt keinen Grund für Ehebruch. Und es ist nicht gesagt, dass jeder geschiedene Pfarrer seine Gemeinde verliert, aber jeder, der Ehebruch treibt, ist aus dem Dienst zu entfernen. Oder die Gemeinde wird kompromittiert. Und jedermann Gottes, der als Ehebrecher weiterzieht und prophetisch redet, ist ein falscher Prophet. So einfach ist das. Nicht, dass nicht jemand, der Ehebrecher ist, umkehren könnte, aber es ist noch nicht lange her, da ist in einer Gemeinde, die wirklich gewachsen ist, der Pfarrer auf solchen Weg gewesen, freikirchliche Gemeinde. Dass er ein Wort vom Herrn hatte, er soll seine Frau verlassen und jetzt mit seiner Sekretärin zusammen sein. Die Gemeinde war in Aufruhr und dann wurde die Geliebte schwanger und dann hieß es, ihr seht, das ist das Zeugnis des Herrn, dass er sich zu diesem Weg stellt. Das Kind ist gestorben. Und das war noch gnädig, weil darüber der Anfang des Aufwachens begann. Gott sei Dank, wenn sowas passiert, wenn es gleich so knallhart geht. Weil es gibt sonst Menschen, die sagen, ach, na, wenn das so ist, wenn der Herr das als Zeugnis gegeben hat. Und versteht ihr, dass der Prophet, der das Wort des Herrn hat, der sage das Wort. Aber wer mit Träumen ankommt und wer mit Eindrücken ankommt, da lasst euch von diesen Leuten nicht verführen. Es gibt ganz viele Bücher, die die Christenheit verwirren von solchen träumerischen, visionären Zeugs. Und weil gestern die Frage war nach dem Lehren der Frau. Es gibt einen Haufen solcher Bücher über Himmel und wer weiß welchen Begegnungen und alle möglichen Träume und verschiedensten Himmelssphären durch Wandert zu haben. Und der Herr hat gesagt, Hirngespinste, Herzensgespinste, nicht das Wort Gottes.
Ich unterscheide, was wahr und was unwahr ist. Ich habe die Träume selber nicht. Wie kann ich das sicher auslegen? Das dürfte schwierig sein, oder?
Dass ich selber die Stimme Gottes kenne und dass ich ihr sorgfältig folge. Das ist der Punkt. Dann weiß ich das.
Dann müsste ich selber Prophet sein, oder? Ich habe ja keine Erfahrung.
Eben, du solltest selber Prophet sein. Denn das ist unser normaler Dienst als Gläubiger. Frage Gott, was der Weg dahin ist. Was ist der Weg dahin? Wir hatten das diese Tage schon. Was ist der Weg hin zum prophetischen Dienst? Nein. Wir hatten den Vers,
wir haben...
Richtig. Lebt in der Liebe, eifert nach den Gaben, vielmehr aber, dass ihr weiß. Das ist der erste Schritt, in der Agape zu leben. Und das ist 1. Korinther 13, Grundlektion. Die Liebe ist langmütig, sie neidet nicht und so weiter. 1. Korinther 13 ist die Grundlektion. Wenn ich darin lebe, in dieser von Gott geschenkten Liebe, denn die haben wir nicht in uns. Also wir dürfen uns da nicht selber einbilden, dass wir das in uns hätten, sondern das gestaltet der Jesus in uns durch seinen Geist. Dann eifert nach den Gaben. Eifert heißt, suche sie eifrig. Suche ihn eifrig. Nee, nicht suche sie eifrig. Entschuldigung, das nehme ich zurück. Suche ihn eifrig. Denn er ist der Geber der Gaben. Und das heißt, dass er reichlich gibt, ihr Lieben. Gott ist nicht knausrig, sondern er gibt größere Gaben. Wirklich am Anfang meines Dienstes war ich glücklich über den Dienst der Barmherzigkeit. Das ist das, was in mich hineingelegt war von Kindheit an. Ich habe als kleiner Junge vor der Schule geweint um jeden Menschen, den es schlecht ging. Ich hatte einen schwer zu bewältigenden Drang, hinzugehen und zu helfen. Als kleiner Junge, meine Eltern haben mich manchmal zurückgenommen, weil sie gedacht haben, es schadet mir, dass ich mich mit den ganz räudigen Menschen abgebe. Aber ich habe dort entdeckt, dass dieses Drängen in mir die Herzen dieser Menschen aufgemacht hat. Ich war in unserer Familie der Einkäufer. Bin von klein an geschickt worden zum Bäcker und zum Fleischer. Und wenn ich dort war, hatte ich zwei Wege, wie ich wieder nach Hause komme. Ich bin immer auf dem kürzesten Weg hin und konnte mir aussuchen, ob ich auf demselben oder auf den etwas längeren zurückgehe. Und ich weiß, ich bin dutzende Mal auf den längeren Weg gegangen, weil dort ein Haus war, wo immer ein alter Mann in der Haustür stand. Und ich habe als kleiner Junge dessen Einsamkeit gemerkt. Ich hätte das vielleicht, nee, ich habe das damals nicht in Worte fassen können. Aber ich kann mich noch genau erinnern, wie mir ums Herz war, wenn ich den gesehen habe. Er stand immer einsam in seiner Tür mit einer Pfeife und hat dort geraucht und hat geguckt, was dann so sich begibt. Und dann bin ich eines Tages hin und habe gesagt, Onkel, hör auf zu rauchen, du kommst sonst in die Hölle. Es war vielleicht eine sehr kindliche Predigt, die ich ihm gehalten habe. Aber wisst ihr, dass der Mann nie wieder dort gestanden hat? Es hat was in ihm ausgelöst. Ich weiß noch, wie respektvoll, wie herzenserbarmend ich um diesen Mann dort geworben habe. Und das war meine erste Gabe, man nennt das Basisgabe. Barmherzigkeit zu üben. In diesem Fall ist es das bei mir. Das ist später, viele, viele Jahre später, bestätigt worden. Das richtig als Auftrag von Gott gekriegt. Und bis auf den heutigen Tag ist das den Dreh- und Angelpunkt meines Dienstes. Barmherzigkeit zu üben. Warum fahren wir nächste Woche zu den Leuten, die bedürftig sind? Weil es mein Herz bewegt, wenn ich irgendwo Menschen weiß, die keine Hilfe haben. Und wenn wir auch nur einen Ansatz von Hilfe geben können. Aber dann heißt es, strebet nach den größeren Gaben. Dann habe ich Menschen gesehen, die Gabe des Glaubens haben. Und dann ist es mein Flehen zu Gott geworden, zu sagen, Herr, diese Art Glaube, der von dir nimmt, einfach so aus der Fülle. Wie komme ich dazu? Und es ist diese Gabe des Glaubens gewachsen. Bei weitem nicht so ausgeprägt, wie das bei solchen Menschen ist, die das als Basisgabe haben. Es gibt Menschen, die von Kind an einen durchbrechenden Glauben haben. Das ist bei weitem nicht so bei mir. Aber wenn ich das vergleiche mit früher, es ist gewaltig geworden. Dann Menschen, die prophetisch reden, und ich habe dort in den frühen Jahren meines Christseins mit 18, 19, 20 Gott in den Ohren gelegen und gesagt, Herr, wenn dir das so wichtig ist, das prophetische Reden, dann will ich das. Wie komme ich dazu? Dann hat sich diese Gabe manifestiert. Ich habe diese erste Geschichte, dieses erste Mal erzählt in diesem Tag. Dann hat Gott mich gesandt. Und das hat nie aufgehört. Das ist nicht abgerissen. Und das ist der Weg, wie wir dahin kommen, dass wir uns nach den größeren Gaben ausstrecken. Und dann ist das Weissagen das, was normal ist, ihr Lieben.
In der Gemeinde, wo ich zuerst war, da haben sie mal so einen ziemlich intensiven Lobpreis gemacht, wo wirklich stundenlang, also Gitarre gespielt und alles, und alle haben sie in Zungen geredet, und dann hat halt die eine von den Lobpreissängerinnen gesagt über den Pastor, also sie sieht ihn in einer Wolke gehen und das Volk führen wie Mose und sowas. Wie ist mit sowas umzugehen? Also bei mir war damals so, da ist es mir aufgestoßen, und ich habe gedacht, weiß ich nicht. Also kann sowas einfach symbolisch tatsächlich sein, dass einmal Gottes jetzt so gepriesen wird?
Deine Empfindung ist richtig. Deine Empfindung ist richtig.
Und die zweite Frage mit dem Eindruck haben, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Traum habe, da sage ich schon manchmal, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt was von Gott ist oder von mir. Aber das ist ja praktisch auch
Lieben, nein, überhaupt nicht, nein. Ich habe den Eindruck, Last des Herrn ist bedeutungsschwer. Gott hat mir was aufgelegt. Ich trage eine Last. So. Ich habe den Eindruck, alle erstarren gleich vor Ehrfurcht. Das ist anders. Guckt mal. Natürlich redet Gott durch Träume. Hatten wir doch in diesen Tagen. Natürlich redet Gott durch Visionen. Was war das Kennzeichen? Es ist kurz, es ist klar, es ist präzise und lässt trotzdem noch Raum für eigene Verantwortung. Das ist das Reden Gottes, die Träume Gottes, die Weisungen Gottes.
Und da muss man ja aber auch reinwachsen dann, ne?
Natürlich. Es ist
kriegt man Unterweisung
von Männern Gottes, die in die Vermöge der Gewohnheit in der Lage sind, sowohl Gutes als auch Böses zu unterscheiden. Ja? Ja. Richtig. Es ist normal, dass man das selber, gerade wenn Gott einen Traum schenkt, dass man das erstmal nicht ausleben kann. Guck doch mal. Josef ist doch das Beispiel. Er erzählt. Ich habe geträumt. Mond und Sonne und 12 Sterne. Und er hat nicht gewusst, was dort ist. Und wir waren beim Gabenlesen und alle haben seine Gaben aufgestellt. Meine bleibt stehen, alle anderen haben sich vor meiner vermeid. Kriegt dann Rüssel. Und trotzdem waren es Träume von Gott. Ich bin sicher, dass viele Dinge, die von Gott sind, nicht als solche erkannt werden, einfach weil auch die Kenntnis des Wortes Gottes fehlt und dass andererseits vieles als Wort oder Traum von Gott ausgegeben wird, was es nicht ist, weil wiederum die Kenntnis des Wortes Gottes fehlt. Deswegen, ihr Lieben, fleißig auf seine Stimme hören, und das ist seine Stimme. Das ist seine Stimme. Das zuerst. Und ich sage es nochmal, wie ich gelernt habe, auf das Reden Gottes zu hören, und zwar auf dieses unmittelbare, heutige. Da ging voraus, dass ich mit Gott regelrecht einen Vertrag abgeschlossen habe. Ich habe gesagt, Herr, jetzt wo ich mich ausstrecke nach deinem Geist und seinen Gaben und wo du, Vater, mir auf dein Wort hin deinen Heiligen Geist gegeben hast, erwarte ich, dass du zu mir redest, aber bitte tu es nur mit Versen der Bibel. Ich bin viel zu unsicher, ein anderes Reden zu verstehen. Dankeschön, Amen. Und dann hat Gott jahrelang mit mir geredet durch sein Wort. Es sind Bibelverse eingefallen, die wusste ich, die habe ich nicht gelernt. Die hatte ich als Kind gelesen oder die hatte ich Jahre vorneweg oder Wochen vorneweg gelesen. Und mitten in eine Situation hinein kam sein Wort. Ich konnte mich oft überhaupt nicht erinnern, wo das stand. Ich habe ja gesagt, ich habe mir dann eine Konkordanz zu meinem regelmäßigen Begleiter genommen. Ich habe manchmal nur einen Brocken gehört, dann habe ich gesucht. Und dann unter dem Stichwort, was ich hatte, ich sage euch mal meinetwegen, Gnade erweisen, dann habe ich gesucht, Gnade erweisen, da gibt es ungefähr 85 Verse. Und während des Lesens habe ich gesagt, Herr, welchen meinst du? Und dann ist mit einmal einer lebendig geworden. Ach, das ist der in Zweiten Könige und sonst was. Ja. Dann habe ich dort nachgeguckt und gesagt, ach, das meinst du. Danke, Vater. So habe ich gelernt, seine Stimme zu hören, ganz praktisch. Und nach Jahren, als ich darin geübt war, habe ich gesagt, Herr, ich glaube, jetzt kann ich dich verstehen. Wenn du meinst, du musst mir noch was anderes mitteilen, bitteschön, ich bin bereit. Und dann hat Gott geredet und ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Und deswegen lasst uns seine Stimme hören. Und das ist sein Wort, was uns hier gegeben ist und was der ganzen Gemeinde in die Hand gelegt ist.
Was war ich falsch für? Bei mir ist es so, wenn ich Jesus oder Gott bitte, dass er mir Wort schenkt, bekomme ich immer meistens den ganzen Brief.
Also, nichts, du machst nichts falsch.
Also dass ich sage, also der Kuh, wenn du so zu mir redest, auf ja. Der Art jetzt, und lass ihn einfach und schlag dann auch ab, zum Beispiel. Erst ein Timotheus und dann liest ihn den ganzen Brief durch, aber das Schwierige ist für mich dann immer so. Das, ich habe das ja alles verstanden, aber dann so dieses in den Alltag umzusetzen, das ist für mich so eine Schwierigkeit. Das ist immer so, aber so weiß ich, also ich weiß, dass er zum Reden auch so manche Dinge auch im Alltag, wenn andere immer was hinlegt oder sowas, was zum Lesen, dann okay, das ist für mich über die Lösung. Aber so, da denke ich immer, wenn ich das nicht umsetzen kann, dass ich was falsch mache.
Nein, du machst nichts falsch, du bist in der Ausbildungszeit, wo Gott dich mit seinem Wort vertraut macht. Ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male ich die Bibel gelesen habe. Ich habe das nicht gezählt. Ich habe das auch nicht immer stupide von vorne bis hinten gemacht. Sondern auch genauso. Buchweise. Abschnittsweise. Große Abschnitte. Es ist heute noch, ich kenne die Bibel, ich will nicht sagen innen auswendig, aber es ist seltenst, dass mir mein Wort nicht vertraut ist. Aber ich habe trotzdem hin und wieder richtigen Hunger. Ich verkrümme mich mit meiner Bibel und lese ein ganzes Buch und habe dann in der Regel einen Stift dabei und bin fasziniert. Ich sage, ah, das habe ich noch nie gewusst, noch nie drauf geachtet. Ich staune ja. Oder wir lesen ja so auch als Familie die Bibel. Ich hätte mir vor 20 Jahren nicht träumen lassen, dass die Geschlechtsregister so eine Quelle von wichtigsten Informationen sind. Und wir lesen das mit einem Riesengewinn. Und ich merke dort mit einem Mal, erinnert mich der Geist Gottes noch an was, ja? Wir lesen da drinnen, und von Issachar, Tola und so weiter und so weiter und so weiter. Lest es durch, wir reden darüber, sagen, hey, was fällt euch auf, was ist wichtig? Nichts, also nichts ist mir da aufgefallen. Am nächsten Tag schlage ich zurück und sage, Tola, war doch einer von den Richtern. Ach, der ist hier genannt als Erster aus Issachar. Aha, und also bis auf den heutigen Tag bin ich begeistert über das, was Gott uns zeigt in seinem Wort. Das ist nichts Trockenes. Ich hatte als Jugendlicher ernsthaft die Idee, ganz echt, ich habe gedacht, bei uns in der Gemeinde war mancher schriftliche Dienst, also da wurden Wortbetrachtungen mitgeschrieben und so, die wurden dann auch verlegt. Ich habe gedacht, wenn ich mal erwachsen bin und die Bibel wirklich gut kenne, dann werde ich mal alles, die ganze Bibel, endlich mal so aufschreiben, dass alles, was drin ist, dass das sofort verfügbar ist. Ich finde das so witzig. Je länger ich das Wort lese, umso tiefer und unerschöpflicher ist es. Ja, wenn man am Anfang kratzt, dann denkt man, oha, Edelstein gefunden. Lass mich alles durchwühlen, ich finde bestimmt noch 10. Ja, aber ich stoße dort auf Goldadern und Diamantminen und alle Erze gleichzeitig. Ohne Ende, unerschöpflicher Reichtum, wirklich. Und das gilt es in den Alltag zu nehmen. Nicht in einer verkrampften Weise, vielleicht sage ich, darf nichts vergessen. Mir hat sehr geholfen am Anfang meines Glaubenslebens. Das hat einer dieser Männer Gottes, mit denen ich damals unterwegs war, mich eines Tages gefragt, Frank, was hast du vor dem Monat gegessen? Boah, ich bin fast den Mund runtergeklappt. Was ist das jetzt für eine Frage? Ich weiß es nicht mehr. Na, so ist das mit dem Wort Gottes. Du brauchst nicht zu wissen, was du vor dem Monat gelesen hast. Aber du lebst davon. Oh, eine Entspannung. Weil ich natürlich gedacht habe, ich habe mir alles aufgeschrieben, eine Versammlung. Ich bin aus keiner Bibelstunde rausgegangen, ohne nicht in meinem Oktavheft 1 bis 2 Seiten vollgeschrieben zu haben. Und ich habe mir nur Stichpunkte gemacht, wirklich. Nur Anstriche. Ich habe nichts, keinen Satz oder was mitgeschrieben. War ich erleichtert. Ich habe natürlich gedacht, ich muss jetzt alles speichern, alle Erkenntnis, muss alles wissen, muss das jederzeit abrufbar haben. Und das hat mich fürchten lassen, dass ich bald überfordert bin. Natürlich wäre ich überfordert. Und dann sagt mir dieser Gottesmann, in dessen Leben die Wunder Gottes sichtbar waren. Das war ein Mann, der schweren Hirntumor hatte und alle haben ihn aufgegeben und die ganze Gemeinde hat gebetet und er ist genesen. Und von daher wusste ich, dass Gott mit diesem Mann ist. Der sagt, Frank, du brauchst ja nicht alles merken. Du merkst ja doch dein Essen auch nicht, aber du lebst davon. Ha, danke, Herr, so einfach ist das. Es ist so einfach gewesen. Wir müssen uns nicht den Kopf zermartern und unser Gedächtnis damit plagen. Und wenn ich früher Männern Gottes begegnet bin, die, so wie ich das heute selbstverständlich mache, die Schrift zitiert haben und gar nicht wussten, wo was stand, habe ich gedacht, oh weia, kommst nie hin. Ich konnte schnell ein Gedicht lernen, aber genauso schnell habe ich es wieder vergessen. Es gibt ja so phänomenale Menschen, die das einmal sich reinziehen und die können das ihr Leben lang abrufen. Ich hatte eine Oma, die konnte alles, was sie einmal gelernt hat, das konnte die noch wortwörtlich wiedergeben nach Jahren. Wo habe ich gedacht, die haben die Bibel auswendig gelernt. Oh weia, schaffe ich nie. Ich habe sie gerne gelesen, aber genauso schnell war es wieder aus meinem Gedächtnis. Ich kann mich noch erinnern, wie ich noch ein kleiner Junge war, mich und vor allem meinen Bruder geplagt habe, mal den Psalm 117 auswendig zu lernen. Nicht 119, 117 hat nur 2 Versen. Ich weiß nicht, nach 3 Stunden hatte ich ihn so frustriert, ich glaube, mein Bruder hat danach 2 Jahre die Bibel nicht mehr gelesen. Und ich habe mir Mühe gegeben, ihm das einzubläuen und zum Schluss wusste ich selber nicht mehr. Höre das Erfolg alle, ich glaube, das ist doch alles, was ich davon weiß. Und versteht ihr, darum geht es gar nicht, dass wir irgendwelche Dinge auswendig lernen. Aber unser Geist wird durch das Wort Gottes lebendig gemacht. Und der Geist Gottes macht wiederum sein Wort in uns lebendig. Und das ist eine faszinierende Sache. Ja.
Also das einzige Problem, wo ich das merke, ist, wenn so vom Sinn her kann ich auch viel aus der Bibel jetzt sagen.
Ja.
Wenn man mich dann fragt, so nach dem Motto, also wenn jemand mit mir diskutieren will über das Wort Gottes, bin ich total schnell schachmatt gesetzt und dann sagt er, wo steht denn das? Da sagt er dann, ja, weiß ich nicht genau. Also da denke ich dann auch, ja toll, jetzt zitiert irgendwas halb sinngemäß und der andere will wissen, wo, und ich kann dann nicht weiter reagieren.
Nein, das Problem ist was anderes. Das Wort Gottes ist nicht zu diskutieren. Und du musst nicht diskutieren. Da würde ich sagen, such doch selber aus.
Also ist das so eine Art Versuchung, oder? Wie,
ja.
Wie Jesus versuchen wollte,
ja,
zu sagen, ja, wieso und warum, und dass man dann einfach dem aus dem Weg gehen kann.
Ja.
Unser Geist wird durch das Wort Gottes lebendig gemacht und das danach habe ich leider nicht verstanden.
Und das Wort Gottes wiederum wird in unserem Geist lebendig. Dieses Kapitel, Jeremia 23, bitte beachten, ihr Lieben, dass wir nicht in denselben Irrtum verfallen und Bedeutung schwer irgendjemanden bedrücken mit dem, was uns schon geplagt hat. Das ist wirklich wichtig. Und es ist tragisch, dass das ganze Gemeindegruppierungen, und zwar auch gerade wirklich Fromme, so auf sowas stehen. Bruder sowieso hat gesagt, Schwester sowieso hat geträumt, Pastor so und so hat einen Eindruck gehabt. Und alles neigt sich vor Ehrfurcht. Und keiner fragt her, hast du das gesagt?
Weil die Leute ja auch diese Führersehnsucht haben, ne? Also dieses einer führt und wir alle gehen hinterher,
ja,
oder? Dass man selber nicht
sieht. Ja, Menschengefälligkeit, es geht ja so weit, dass es Gemeinden gibt, die so eine Kontrolle ausüben. So wie die katholische Kirche im Mittelalter es verboten hat, dass die Bibel in der verständlichen Sprache gelesen wird, so gibt es heute Gemeinden, und zwar welche, die sich geisterfüllt halten, die verbieten, das Wort des jeweiligen Leiters zu hinterfragen. Und es ist der Tod drin. Bitte? Zu hinterfragen. Ja, die verbieten zu hinterfragen.
Da habe ich einen ganz am Anfang, und der hat immer gesagt, zum Beispiel mit der, also er hat gesagt, bei mir ist viel, dann möchte er ein längeres Gespräch führen und ich soll warten. Und als ich dann Fragen hatte zum Wort, hat er dann öfter gesagt, also ich kenne die Bibel, damit braucht mir keiner kommen. So ungefähr. Also müsste ich das genau, und dann hat er mich ab. So mehr oder weniger abgewimmelt, ne? Dass da irgendwie nicht so intensive Fragen sind, auch wie jetzt geführt wird. Also, schon.
Ja. Ach ja. Und dann haben wir noch ein ähnliches Kapitel, was ähnlich Missstände aufdeckt im Volk Gottes, und zwar ist das im Propheten Hesekiel, Kapitel 14. Hesekiel, Kapitel 14. Und es kamen Männer von den Ältesten Israels zu mir, und sie setzten sich vor mir nieder. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Angesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen, so spricht der Herr, jedermann vom Haus Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt, ich, der Herr, ich selbst lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen, gemäß der Menge seiner Götzen. Damit ich das Haus Israel an seinem Herzen fasse, weil sie sich allesamt um ihrer Götzen willen von mir abgewandt haben. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und von allen euren Gräueln, wendet euer Gesicht ab. Denn jedermann vom Haus Israel, von den Fremden, die sich in Israel aufhalten, der sich von mir trennt und seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt, um mich für sich zu befragen. Ich, der Herr, ich selbst lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen und ich richte mein Angesicht gegen einen solchen Mann und mache ihn zu einem Denkzeichen und zu Sprichwörtern und rotte ihn aus der Mitte meines Volkes aus. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn aber der Prophet sich verleiten lässt und ein Wort redet, dann habe ich, der Herr, diesen Propheten verleitet. Und ich werde meine Hand gegen ihn ausstrecken und ihn aus der Mitte meines Volkes Israel austilgen. So sollen sie beide ihre Schuld tragen, wie die Schuld des Fragenden, so wie die Schuld des Propheten sein. Damit das Haus Israel nicht mehr von mir abirre und sich nicht mehr mit all ihren Vergehen unrein mache. Und sie werden mir zum Volk und ich selbst werde ihnen zum Gott sein, spricht der Herr Jahwe. Was ist das? Ein doppeltes Verbot. Dass ein Mensch, der nicht ungeteilten Herzens ist, zu Gott kommt, um ihn zu befragen, wie man ein Orakel befragt, der macht sich selber schuldig und der Prophet, der den Menschen nicht von diesem Weg zurückführt, sondern sich verleiten lässt, ihm einen Rat zu geben im Namen Gottes, der macht sich auch schuldig.
Also du hast gesagt, nicht geteilten Herzens ist, das heißt eigentlich reinen Herzens.
Nein, der nicht ungeteilten Herzens ist.
Nicht ungeteilt.
Ja. Also wenn ein Mensch...
Das heißt geteilt.
Was ist ein geteiltes Herz? Ich bin fromm und habe noch was daneben. Ich halte mich äußerlich zum Volk Gottes und achte nebenbei auf Horoskope. Ich liebe das Geld. Ich und so weiter. Eine von diesen vielen Dingen, ich sage immer, ich trage ungesühnte Schuld mit mir rum, und zwar bewusst. Und gehe dann trotzdem zu Gott und sage, Herr, zeig mir doch mal, was dein Weg für mich ist. Dann wird es richtig heiß. Für den wird es heiß, weil Gott seine Ehre nicht mit einem anderen teilt. Und weil das Suchen des Wortes Gottes in besonderer Weise verderblich ist, wenn ein Mensch nicht wirklich zu Gott umgekehrt ist. Und das verbietet alle fromme Show. Deswegen sagt Jesus dieses harte Gericht über die Heuchler. Und ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen, die ganze Masse. Und deswegen ist Heuchelei so ein überaus gefährliches Ding innerhalb der Gemeinde Gottes.
Ja. Wenn jetzt zum Beispiel in deiner Gemeinde jemand Ehebruch begehen würde und du wüsstest das, und würdest du den dann sofort rausschmeißen wahrscheinlich? Du würdest mit ihm reden.
Natürlich.
Und dann sagen, willst du umkehren?
Nein, nicht willst du umkehren. Ich sage, du musst umkehren. Ich sage, ich willst du umkehren. Welcher Ehebrecher will denn umkehren? Er will das weitermachen, weil es irgendwo auch ja schön ist. Sonst würde er es doch nicht machen.
Okay, und wenn er dann praktisch sagt, ich tue das nicht, ist er draußen.
Sozusagen. Wir haben einen ehemaligen Ehebrecher unter uns, du darfst hinterher mit ihm reden, ich werde das hier nicht in der Öffentlichkeit machen. Da ist genau das passiert, was du ihm sagst. Der kann dir genau berichten, wie das gegangen ist. Und wie Gott ihn zurückgeführt hat. Aber genau das ist der Punkt, dass wir, ich sag mal so viel, der hat es gemacht in der verführt halt, dass Gott ihn dazu beauftragt hat. Dass Gott Zeichen gegeben hat und die ganze Gemeinde hat gegen ihn und diese Frau, die auch damals unter uns war, gezeugt und gesagt, ihr seid auf einem falschen Weg. Nein, aber Gott hat doch die Zeichen gegeben. Und dann sind sie natürlich rausgegangen worden. Und zum Entsetzen findet sich dann eine andere Gemeinde, die sie mit offenen Armen aufnimmt. Und dann sind wir noch hinterhergegangen und haben gesagt, Kinders, merkt ihr das? Nein, Gott hat uns gesegnet. Okay, und dann ist genau das passiert, wie das passiert. Dann ist ein Kind unterwegs und dann stirbt das Kind. Und dann beginnt sich dieses Irrbild zu erschüttern. Und dann kommt dieser Bruder und sagt, ihr habt recht gehabt. und entschuldigt bitte das ganze Schwierigkeiten, die wir euch gemacht haben. Naja, entschuldigen wir gerne. Bist du von diesem Irrtum weg, dass Gott euch da geführt hat? Nein, ich bin immer noch überzeugt, dass das eine Führung Gottes war. Gut, dann nehmen wir deine Entschuldigung gerne an, aber du bist immer noch verschlossen und du darfst sofort wiederkommen, wenn du weißt, dass du verführt worden bist. Und dann hat das noch ein Jahr gedauert und noch ein Jahr gedauert. Und dann ist dieser Bruder zurückgekommen und sitzt heute unter uns und ist in der Gnade Gottes wiederhergestellt. Aber wenn wir als Gemeinde solche Dinge zulassen oder totschweigen, dann kommt dieser Tod und zerstört die Gemeinde. Ich habe vor etwa 10 Jahren eine Adventistengemeinde hier in der Gegend mit begleitet. Ja, das sind Gläubige, die den Sabbat heiligen und die Wiederkunft Jesu bald erwarten. Und Gott hat Gnade gegeben, weil sie sich sehr bemüht haben um Menschen, die in Not sind und Suchtkranke. Das hängt damit zusammen, dass sie gleichzeitig sehr gesundheitsbewusst leben und auf Alkohol und Nikotin und Koffein verzichten. Das sind also die geborenen Suchtkranken Retter. Und Gott hat diese Gemeinde hinzugefügt und sie sind innerhalb von 2-3 Jahren auf 40, 50 Leute gewachsen. Und ich durfte sie begleiten. Der Pastor hat mich immer wieder geholt mit noch 2 Brüdern, gerade auch was diese Suchtarbeit betrifft, weil wir ja da als Fachleute galten. Und dann ist es aufgetreten, dass aus den Geretteten mit einmal einer seine Partnerschaft wechselt. Die Frau ist zuerst gläubig geworden, hat aufgehört zu trinken, dann der Mann und dann sind sie beide, sage ich mal, auf einem guten Weg und dann wechselt der Mann, tauscht der Mann seine Frau aus. Und die Gemeinde toleriert das. Ich habe 2 Jahre um die Gemeinde und mit diesem Pastor gekämpft und habe gefleht, dass sie diese Leute raustun und das haben sie nicht. Und 5 Jahre später war die Gemeinde voller Ehebruch.
Ja, ist ja klar, wenn man das sieht, dass
es
geduldet
wird. Es ist wirklich längs und quer gegangen. Partner- und Ringtausch und alles Mögliche hat dort stattgefunden. Es ist grausam. Der Pastor ist dann weggegangen und den nächsten hat das umgebracht. Der hat das.
Der ist gestorben
an einem buchstäblich gebrochenen Herzen. Das ist eine grausame Entwicklung. Und ich habe gefleht, ich habe gesagt, ihr Lieben, ihr dürft nicht so mit der Sünde umgehen. Aber doch, wir sind doch und barmherzig und bla und bla. Und da geht die Gemeinde kaputt, ihr Lieben. Und das ist unsere Verantwortung, das ist die Verantwortung der Leiter, dass wir diese Dinge nicht unter uns aufkommen lassen. Ich sage nicht, dass das nicht auch mal im Geheimen geschehen kann, aber sobald das offen wird, muss um der Wahrheit Gottes Willen dort ein Riegel gezogen werden. Und dann nützt alle Barmherzigkeit nichts. Natürlich erwarten wir, dass Menschen Umkehr geschenkt wird. Aber wer sagt, dass das sofort ist? Nur wir tun niemandem, wirklich niemandem in Dienst, wenn wir solche offenen Verfehlungen vor Gott dulden. Niemandem. Es dient den Menschen nicht, den Betroffenen sowieso nicht. Und alle anderen gefährdet es mit. Und das ist nicht etwa nur sowas, ich sage mal sexuelle Sünde. Ich habe einen, der Jahre mein Mitarbeiter war, wirklich, der die Last des Anfangsdienstes mitgetragen hat. Irgendwann gesagt, ich kann und ich will mit dir nicht mehr zusammenarbeiten, weil er nicht und nicht und nicht aufgehört hat, über andere schlecht zu reden. Das hat er aus seiner Saufzeit mitgenommen, Gott hat ihn auf eine außergewöhnliche Weise gerettet und er hat diese Sache nicht beenden wollen. Er hat immer jemand anders von den Geschwistern vorgehabt und hat immer böse und böse und böse geredet. Und das hat nicht aufgehört über 15 Jahre und dann habe ich gesagt, mach was du willst, hier ist dein Platz nicht mehr. Seine Familie kommt noch, er kommt nicht. Und das ist wichtig, so werden Gemeinden zerstört. Und wie oft haben wir geredet, wie oft war ich alleine, später zu zweit, zu dritt, die ganze Gemeinschaft. und es ist zu und dann macht das jemand nicht oder macht das jemand nicht. Und dann geht die Zeit zu Ende. Und das sind verdiente Leute, da kann man nicht sagen, das taugt nichts oder sowas. Und natürlich wird Gott sein Urteil darüber sprechen und habe ich nicht das Letzte darüber. Logisch, ich bin auch nicht derjenige, der sagt, damit ist er dann verdammt. Sondern, wenn Paulus sagt, tut den Bösen von euch selbst hinaus, dann ist das ein Selbstreinigungsakt mit dem Ziel, den zurückzugewinnen. Ganz eindeutig. Da wird einer aus der Gemeinde in Korinth mittels eines Fluches verbannt, weil er hurt in einer Weise, wie es noch nicht mal die Heiden machen, nämlich mit seiner eigenen Schwiegermutter. Aber niemand bekümmert es. Und dann tut ihn der Apostel praktisch durch ein Fernurteil aus der Gemeinde raus. Und was ist das Ziel? Es hat Betrübnis bewirkt, aber Umkehr und Eifer und eine neue Hinwendung zu Gott. Ihr Lieben, das ist das Ziel. Es geht nicht darum, dass wir dann die reine Gemeinde sind. Keiner, der irgendeinen Fehler macht, kann bei uns sein. Denn dann stehen wir bald alleine da, weil wir nämlich die Letzten sind, die selber. Der Reinigung bedürften. Ja, ich kann nicht den Splitter meines Bruders ziehen wollen, wenn ich selber den Balken in mir habe, vor mir habe, vorm Kopf, im Auge. Das bedeutet zweierlei. Erstens muss ich selber auch und gerade als Leiter mich Gottes Wort und Willen unterstellen. Und zweitens bedeutet das, ich muss als Leitungsteam bereit sein, die Wirklichkeit und Wahrheit Gottes an die oberste Stelle zu stellen und nicht Beziehungen und eine Blabla-Barmherzigkeit, die in Wirklichkeit grausig ist, weil sie das Zerstörerische duldet.
Also Menschenfurcht, eher, man möchte nicht anstoßen, man möchte nicht grausam sein, aber es ist Weichei.
Ja. Also denken wir nicht, dass das mit jedem so freundlich stattfindet, wie mit dem Bruder, der hier wieder unter uns sitzt. Der hat nie ein einziges böses Wort gesagt oder getan. Der hat sich letzten Endes unter dieses Urteil der Gemeinde gebeugt, obwohl er lange Zeit nicht überzeugt war, dass es wirklich Gottes Urteil war. Es gibt andere, die gehen raus und überziehen eine Gemeinde mit Klagen und versuchen, sich irgendeinen Platz zurückzuklagen. Wirklich mit dem Gericht. Das ist für mich ein Zeichen, dass es einfach viel zu lange geduldet wurde. Aber auch, dass es Menschen gibt, so voller Bosheit, die Frömmigkeit vor sich hertragen und in Wirklichkeit voller Bitterkeit sind. Das gibt es auch. Aber wir sind als Gemeinde gefragt, herausgefordert, den Bösen zu wehren. Wie wir als Eltern gefragt sind, den Bösen ihn und bei den Kindern zu wehren. Und das ist manchmal sehr schwierig. Ich erinnere mich, dass eine meiner Töchter als kleines Kind mir extrem widerstanden hat. Sie mehrmals schwer gezüchtigt. Ich habe so geweint hinterher, weil man das so leid getan hat. Und wenn ich gefragt habe, willst du aufhören mit dem Bösen? Und die Augen Feuer sprühen und die sagt nein, ein dreijähriges Kind. Da denkt man, was ist denn jetzt passiert? Und da muss man durch, bis das überwunden ist, bis die Bosheit vom Herzen eines Knaben entfernt wurde. Wie geschieht das nach dem Zeugnis der Schrift? Mit der Rute. Und dann kommt dieses Kind, und das ist die Tochter, mit der ich bis heute die engste Verbindung habe. Das hat damit zu tun, wirklich mit diesem Überwinden des Bösen. Wir haben ein sehr enges Verhältnis, sie ist längst erwachsen und wir arbeiten aus dem Stegreif auf eine fruchtbare Weise miteinander. Die meisten kennen sie ja. Naja, ich muss nicht alles verraten. Wisst ihr, das ist am Anfang nicht ein Ruhmesblatt. Und trotzdem kann Gott das wenden zum Guten. Wisst ihr, es ist eine Freude, wenn Gott uns auch in seine Zucht nimmt. Was ist es denn bei mir? War ich anders? Gott hat mich hart gezüchtigt, weil ich so ein Flitzebogen war, der immer das wollte, was er wollte. Gott hat mir was gesagt. Ich hatte Jahre mit diesem Elend zu kämpfen. Gott redet zu mir und ich sage, ach ja, Römerlich stattdessen. Ich war ständig sein Berater. Ich hatte immer einen Verbesserungsvorschlag. Das ging jahrelang. Das hat mich frustriert, dass er sich auf meine Vorschläge nie eingelassen hat. Weil ich keine Ahnung von ihm hatte, weißt du, weil ich immer nur mit meinem begrenzten Verstand gedacht habe, aha, er sagt, geh hier lang. Doch, kann ich dort die Abkürzung nehmen? Oh weia, war doch ein Sumpf dazwischen. Und immer wieder, ich bin schneller Herr, ich renne links rum, plong gegen die Wand. Oh weia, und das immer wieder. Dann habe ich gesagt, Herr, in mir ist Torheit, egal was du sagst, ich bin immer voller Widerstand. Schlage das aus mir raus. Dann hat es gerappelt. Dann ist man ein anderer Mensch. Dann ist man von sich selbst geheilt. Und zwar, eine Sache habe ich dabei gelernt. Das schlimmste Elend sind nicht unsere Sünden. Da leiden wir Gläubigen alle drunter und wollen sie bald los haben. Das Schlimmste sind unsere vermeintlich guten Seiten. An denen halten wir ja fest wie Pech und Schwefel. Und seit der Zeit sage ich, das Gute ist der größte Feind des Besten. Wir wollen das Schlechte nicht, wir wollen das Gute. Gott will aber das Beste. Und dazu müssen wir aufs Gute verzichten. Aufs Schlechte sowieso. Auf uns selber verzichten, auf unsere Gescheitheit, auf unseren Durchblick. O Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen und wie dieser da drüben. Das ist diese Haltung, das ist dieses Ich bin der Beste. Da muss Gott uns wirklich von befreien. Und da sind es wirklich unsere starken Seiten, die uns am allermeisten im Wege sind. Und das zu zerbrechen, denn das ist Gottes Weg, ob uns das gefällt oder nicht, ihr Lieben, das ist das Kreuz. Am Kreuz wird man zerbrochen. Alleine Jesus nicht. Jesus war der Einzige, der am Kreuz nicht zerbrochen wurde. Aber jeder andere wird festgenagelt und dann wird so lange drauf rumgeschlagen, bis die Knochen breit sind. Das tut weh. Und da würden wir uns losreißen und da winden wir uns, obwohl wir an den Nägeln hängen. Und denke nicht, dass es ohne Schreien abgeht. Und zwischendurch wird man vielleicht mal ohnmächtig und merkt, okay, noch ein bisschen weiter, jetzt bin ich bald tot, Gott sei Dank. Dann kommt Auferstehung und dann kommt ein neues Leben. Und dann bin ich von mir selber los und überkleidet mit Christus. Das ist neues Leben, das ist eigentlich erst Christenleben. Ja, dann bin ich los und sage, Herr, ich fühle mich heute, wie ich mich fühle. Gut oder schlecht, völlig egal. Danke, dass du dich gut fühlst. Und in deiner Kraft tue ich, was du willst. Bitte? Ja.
Ja.
Ja. Weg von uns selbst. Das ist das ganze Geheimnis. Ihr Lieben, hier mache ich Schluss. Wir werden morgen Abend den Abschlussabend machen, weiß ich jetzt. Und wir haben morgen noch zwei Texte aus dem Neuen Testament. Ich verrate mal welche. Apostelgeschichte 15 und Offenbarung 22. Das ist der Text für morgen. Ja, nach dem Gottesdienst. Für diejenigen, die am Montag früh zur Schule müssen oder zur Arbeit oder zu irgendwelchen anderen Beschäftigungen, die dürfen das im Internet hören. Amen.